Ja, schönen Dank. Dann gebe ich gleich weiter an Herrn Nils. Ich führe auch nicht alles auf von seinem Werdegang, aber Herr Nils ist Leiter eines einer DGB-Jugendbildungsstätte und Leiter des Referats für Grundsatzfragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung beim DGB-Bundesvorstand. Herr Nils.
Ja, vielen Dank, Herr Döber. Das finde ich klasse. Ich habe wirklich lange eine Bildungsstätte geleitet, aber bis 2002. Aber ich finde das toll. Das finde ich gerne. Nein, gehört das. Wirft ja mal noch ein bisschen Licht auch auf Biografien. Danke. Nein, diese Frage, ich sage Ihnen ganz offen, ich finde die ein bisschen allgemein gefasst. Brauchen wir ein neues Verständnis von Bildung? Wenn wir allgemein über Bildung sprechen, dann fällt mir erstmal, jetzt erschrecken Sie nicht, Melanchthon ein. Ja? Melanchthon, der hat gesagt, also Bildung fängt eigentlich erst an, wenn jemand Latein gelernt hat und das Denken wird noch verfeinert mit Griechisch. Und das Sahnehäubchen auf allem ist das Hebräische. So, das ist ein allgemeiner Bildungsbegriff, aber ich denke, über den reden wir jetzt nicht, weil wir reden über Bildung im Kontext von lebenslangem Lernen. Und lebenslanges Lernen steht im Zusammenhang mit der EU-Strategie, Lissabon-Strategie, Europa zu wettbewerbsfähigsten, dynamischen Wirtschaftsregionen wissensbasiert zu machen. So, das ist in diesem Kontext reden wir jetzt über Bildung. Und das finde ich hochbrisant. Weil hier eine Brücke geschlagen wird zwischen Bildung und Beschäftigungssystem. Und das ist immer hochgefährlich, weil hier immer die Gefahr besteht, dass Bildung unter Nützlichkeitsgedanken gesehen wird. Das heißt, wofür nutzt Bildung? So, und das finde ich sehr gefährlich, weil wir hier Gefahr laufen, in ein sehr funktionales Verständnis von Bildung also auch zu geraten. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn wir über lebenslanges Lernen sprechen, das genau in dem Kontext der Lissabon-Strategie der EU steht. Also Europa soll stark und mächtig werden in dieser Konkurrenzdenke gegenüber dem nordamerikanischen und gegenüber dem asiatischen Wirtschaftsraum. Sollen wir einen europäischen Arbeitsmarkt mit einem europäischen Bildungsraum schaffen? So, und da kommen jetzt ja die ganzen Instrumente her. Und in dem Zusammenhang reden wir jetzt über ein neues Verständnis von Bildung. Also hochgefährlich. Wie kann man das gut und klug gestalten? Ich finde, dass wenn, und man muss aber da, Entschuldigung, nur eine Vorbemerkung, man muss aufpassen, über Bildung, also nicht allgemein zu sprechen, sondern wir reden hier über Qualifikation. Herr Silbernag, Sie hatten gerade dieses Begriffspaar auch drin in Ihrer Einleitung. Qualifikation und das gute Beispiel, was ich Ihnen hier natürlich nennen möchte auch, ist die Entwicklung des deutschen Qualifikationsrahmens, weil wir es geschafft haben, in dem deutschen Qualifikationsrahmen einen umfassenden Kompetenzbegriff zu entwickeln, der, finde ich, genau die Brücke schlägt, klug, zwischen Bildung und Beschäftigungssystem. Aber dieser Kompetenzbegriff beinhaltet eben die Dimension von Mitgestaltung und zweites ganz wesentliches Element ist die Dimension der Reflexivität. Das haben wir geschafft gegen erbitterten Widerstand der Arbeitgeberverbände, haben wir das hingekriegt, dass Reflexivität da auch drin ist. Und das ist ein ganz wesentliches Element von Bildung im Kontext von lebenslangem Lernen, Dinge kritisch zu hinterfragen, individuell, das heißt, wo bin ich, wo will ich hin, was will ich verändern, aber auch in der Lage zu sein, das auch in einem Kontext auch kritisch zu reflektieren, was ich mache. Und das wird gebraucht auf betrieblicher Ebene. So, und das heißt, man könnte zugespitzt sagen, die Lissabon-Strategie, eigentlich eine zutiefst neoliberale Denke, hat hier Türen geöffnet über einen ganz neuen Umgang, über ein neues Verständnis auch von Bildung im beruflichen Kontext. So, also diese Diskussion zu führen, die finde ich spannend. Wir haben da eine gute Vorlage mit dem deutschen Qualifikationsraum, weil wir darüber in der Lage sind, jetzt über diese Dimension von Gleichwertigkeit, Durchlässigkeit zu sprechen. Gleichwertigkeit, und da, Herr Silberner, ich freue mich wirklich, mit Ihnen mal hier in so einer Runde zu sitzen. Ich erinnere daran, wir hatten ja wirklich eine tolle, zugespitzte Auseinandersetzung um die Frage von Wertigkeit von dem deutschen Abitur und der Berufsbildung. So, und da kommt das jetzt wieder zusammen. Ne? Also was ist eigentlich mehr wert, wenn man über Abitur, das deutsche Abitur spricht, Herr Silbernagel, und der Berufsbildung. Wir haben das ja dann wenigstens so geschafft, dass der Philologenverband dann auch mit der KMK gesagt hat, okay, wir ziehen uns lieber erstmal aus diesem Qualifikationsrahmen zurück. So, aber dadurch sind Türen aufgebrochen und eine spannende Debatte, um hier auch zu einem ganz neuen Verständnis zu kommen, aber nochmal im Kontext von lebenslangem Lernen.
Ja, recht schönen Dank. Ich denke, das wird auch gleich Anlass zur Diskussion geben, hoffe ich jedenfalls. Dann Herr Professor Allespach an der Uni Hamburg im Fachbereich Erziehungswissenschaften und Mitakteur im Modellprojekt, jetzt muss ich ablesen, Q.Lab, ganzheitliches Qualitätsmanagementsystem in der lernerorientierten Berufsausbildung. Sie haben das Wort.
Ja, ich bin außerdem Leiter der Grundsatzabteilung beim Vorstand der IG Metall. Und in dieser Funktion ist mein Fokus vor allem die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Und ich bin der Auffassung, selbstverständlich brauchen wir ein neues Verständnis von Bildung und selbstverständlich brauchen wir ein neues Verständnis von Lernen. Und das korrespondiert natürlich mit dem Bildungsbegriff, wobei es auch ein Stück weit unabhängig davon ist. Ich erlebe oft, dass eben das, was mein Kollege Hermann Nehls angesprochen hat, nämlich die Frage von Kritikfähigkeit, Reflexivität, nicht Grundlage von Bildungsprozessen im Betrieb sind, sondern da wird Loyalität erzeugt sozusagen über Verwertungsprozesse. Nützlichkeit, da bin ich noch gar nicht so sicher. Also die Philanthropen haben sozusagen auch das Thema Nützlichkeit in den Mittelpunkt gestellt. Das muss noch kein schlechtes Bildungsziel sein. Aber wenn sich allein Bildung allein legitimiert über ökonomische Verwertungsprozesse, dann halte ich das für hochproblematisch. Und wir haben diese Prozesse. Wir haben diese Prozesse und wir haben diese Diskussionen um modularisierte, theoriegeminderte Berufe. Wir haben sie in der Weiterbildung, wo sich Weiterbildungsmaßnahmen oftmals nur legitimieren über Effizienz, Effektivität und solche Kategorien und nicht über das, was Bildung auch ist. Und deshalb ist es nicht egal, welcher Bildungsbegriff zugrunde gelegt wird. Wir halten es da mit Wolfgang Klafki und seinem kritisch-konstruktiven Bildungsbegriff, der sagt, wenn wir über Bildung reden, geht es immer um Selbstbestimmung, also die Menschen befähigen, ihr eigenes Leben in die Hand nehmen, um Mitbestimmung, weil es darum geht, auch gemeinsam Dinge anzugehen und um Solidaritätsfähigkeit, weil nicht jedem aufgrund von Unterprivilegierung oder was auch immer in der Lage ist, selbst für Selbstbestimmung und Mitbestimmung einzutreten. Das ist sozusagen der Bildungsbegriff und er legt andere Konzepte berufliche Aus- und Weiterbildung nahe, wie Konzepte, die lediglich auf Qualifizierung setzen. Und das legt einen Lernbegriff nahe und der ist Grundlage auch für unseren Modellversuch. QLab, der den Lernern sozusagen eine Stimme gibt. Das geht zurück auf eine Lerntheorie, die Klaus Holzkamp entwickelt hat, eine subjektwissenschaftliche Lerntheorie, die die Begründungen der Lerner in den Mittelpunkt stellt. Und nicht das Qualitätsverständnis und Leitbilder sozusagen von oben herunter definiert. Und wie ist es denn in den Betrieben? Laufen Sie mal durch die Betriebe durch, da hängen überall Leitbilder. Und die Beschäftigten quittieren das mit Hohn und Spott, weil sie sagen, das bestenfalls, weil das, was da steht, gar nichts mit ihrer Realität zu tun hat. Unser Konzept bei QLab ist, den Lernern sozusagen eine Stimme zu geben, ihr Verständnis, ihre Begründungszusammenhänge in die Waagschale mitzuwerfen, genauso wie die Ausbilder, genauso wie Fertigungsverantwortliche beispielsweise, um gemeinsam ein Qualifikationsverständnis und ein Leitbild zu entwickeln, hinter dem er dann auch steht und in dem unterschiedliche Perspektiven mit berücksichtigt sind. Und das ist auch ein anderes Bildungsverständnis, das sozusagen Beteiligung organisiert, die Lernenden nicht verobjektiviert, sie zum Subjekt der Handlung macht. Und das ist sozusagen ein völlig anderes Bildungsverständnis, wie man es hinlänglich in den Betrieben erlebt. Und insofern sage ich ja, man braucht ein anderes Bildungsverständnis. Das korrespondiert mit dem Bildungsbegriff. Da braucht man auch keinen neuen Bildungsbegriff entwickeln. Da findet man viele Quellen. Aber das Bildungsverständnis ist das, wie Bildung gelebt wird. Und da, finde ich, muss sich einiges ändern.
Ja, schönen Dank. Jetzt will ich doch Herrn Gruber noch die Möglichkeit geben. Vielleicht sagt er auch was zum Bildungsverständnis aus dem europäischen Gedanken heraus und den Zielen und dem deutschen und den Schwierigkeiten und dem Spagat, der sich dadurch vielleicht ergibt. Herr Gruber.
Dankeschön. Diese Frage des Bildungsverständnisses ergab sich auch aufgrund der Diskussion, die derzeit in meiner Bundesrepublik Deutschland läuft. Brauchen wir eine Bildungsrevolution? Es wird ja nur... Professor Precht hat das ja auch in letzter Zeit immer wieder auch in den Medien angesprochen. Es ist letztlich die Frage entstanden als Bekenntnis dazu, dass man sagt, unser Bildungssystem ist durchaus in der Lage, Zukunftsprobleme zu lösen. Es bedarf vielleicht der einen oder anderen Korrektur. Sehr richtig ist sicherlich das eine, das ist der Bildungsbegriff, über den wir hier nicht reden wollen, sondern das Verständnis, denn wir haben ja auch über die Qualitätssicherungskultur gesprochen. Also es geht um die Frage, wie wird gelebt? Und ich höre, dass immer wieder auf Lissabon abgehoben wird. Es hat aber auch ein Brügge-Kommuniqué gegeben. Und dieses Brügge-Kommuniqué hat genau diesen sozialen Aspekt für die Bildungshandlung mit Nachdruck versehen und hat diesen Nützlichkeitsaspekt, der gerade hier so angesprochen wurde, aus dem Lissabon-Prozess, erheblich zurückgedrängt. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, auch nach der Diskussion dieser letzten zwei Tage, dass wir in der Lage sind, unser Bildungssystem über den Weg der Qualitätssicherung zukunftsfähig zu gestalten. Insofern brauchen wir nicht nur, was Bildungsverständnis angeht, einen anderen Umgang damit, sondern auch, was Qualitätssicherung angeht. Denn das ist ein Weg dahin zu diesem Bildungsverständnis. Das macht sich deutlich darin. Dankeschön.
Ja, danke schön. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde hier in dieser Runde kurze Statements gehört, nicht ganz eine halbe Stunde, aber jetzt möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, ja, nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie Fragen. Ich denke, die Widersprüchlichkeit oder die Grundproblemlage ausschließliche Fokussierung auf Beschäftigungsfähigkeit hatten wir auch in einigen Werkstattgesprächen immer wieder so ein bisschen als Pole und als Grundproblem in der Diskussion, schwang also dort genauso das, was Herr Nils ausgeführt hat, schwang dort auch ein bisschen mit. Wie stellt sich das? Kommen wir zu einem Verständnis oder einer Verschiebung, dass Bildung diese Gefahr tatsächlich innehat, ausschließlich unter dem Fokus der Beschäftigung gesehen zu werden? Oder ist das gleich, weil alles andere, was man macht und bestimmte Fähigkeiten haben dann auch mit Beschäftigungsfähigkeit zu tun oder sonst was? Oder muss man da nachsteuern, beziehungsweise der Herr Nils hat ja auch ausgeführt, dass gerade im Kontext DQR da eine sehr gute Lösung gefunden wurde. Ich bitte Sie einfach, fragen Sie, stellen Sie sich kurz vor, gehen Sie zum Mikro, Sie haben die Chance, noch ein Statement zu geben, ganz kurz, und Fragen zu stellen. Ja, jetzt muss ich aufpassen, in welcher Reihenfolge ich das abarbeite. Ich versuche es nochmal. Traut sich jemand? Ja, genau. Das ist ganz kurz mit Namen und Organisation. Ich weiß, wir kennen uns, aber trotzdem, die anderen vielleicht nicht alle.
Mein Name ist Christel Weber, ich komme von der KOS GmbH in Berlin. Ich finde wesentlich die Unterscheidung, die hier getroffen wurde, auf dem Podium. Und ich würde gerne noch einen Begriff mit in die Diskussion mit dazugeben wollen. Das ist die Frage der Entschleunigung. Also wenn wir darüber reden, wie wir sozusagen aktuell unseren Bildungsbegriff füllen wollen, dann geht es wirklich um Grundsätzliches. Und die Frage, also für mein Verständnis ist, dass Bildung ein Ort sein muss, in dem wir die Möglichkeit haben, ein Stück aus unserem Alltagshandeln rauszutreten und darüber nachzudenken, was tun wir hier und warum tun wir das. Und ich finde, das ist wesentlich, dass wir ein Verständnis davon haben, dass Bildung was mit Entschleunigung zu tun hat und von daher, dass auch, glaube ich, notwendig ist, sich immer wieder neu darauf zu beziehen. Wozu befähigen wir, wenn wir ausbilden, wenn wir qualifizieren? Wozu wollen wir befähigen? Von daher glaube ich auch, dass wir nicht allein auf die Ecke gucken müssen der Outcome-Orientierung. Also Lernerorientierung heißt nicht nur von den Ergebnissen, wozu werde ich befähigt hinterher, was kann ich dann tun, wenn ich aus einer Bildungsmaßnahme rauskomme, sondern ich finde auch die Prozessqualität von Bildung, nämlich wie führen wir unsere Bildungsmaßnahmen durch? Gibt es da die Möglichkeit, vom Handeln sozusagen sich zu distanzieren und zu verstehen, warum tue ich das, wie tue ich das und wenn ich es anders tun will, wie mache ich es besser? Gibt es diese Räume in der Bildung heute noch?
Ja, danke schön. Gibt es weitere Fragen? Dann sammle ich sonst ein, zwei noch, sodass ich dann das an die Runde weitergeben kann. Also ich möchte den, ja, ist doch viel besser, als wenn ich frage.
Ja, mein Name ist Heidi Abbenhaus, komme vom Berufskolleg in Mönchengladbach und hätte eine Frage an den Herrn Silbernagel, der nun genau an der Brückenstelle zwischen der allgemeinen Bildung und der beruflichen Bildung sitzt. Und die Frage ist einfach, wir haben uns über berufliche Handlungskompetenz unterhalten, um Handlungskompetenz im Allgemeinen und sind häufig auf den Punkt gekommen der Ausbildungsreife. Die Frage einfach, wie weit öffnen sich denn auch die allgemeinbildenden Schulen dieser Handlungskompetenz? Sehen Sie einen Unterschied zur Studienkompetenz? Gerade als Schulleiter eines Gymnasiums ist da ja häufig die Studienkompetenz im Vordergrund. Inwiefern wird unser Prozess dort unterstützt? Weil ansonsten haben natürlich die berufsbildenden Schulen genauso wie die Ausbildungsbetriebe da richtig viel aufzuholen. Und es wäre schön, gemeinsam diese Brücke zu nehmen.
Danke. Weitere Fragen? Da kommen Sie, ich merke, ich sehe es den Gesichtern, Sie arbeiten noch an schönen Fragen. Aber selbst wenn die noch nicht so ausgereift sind, können Sie die stellen. Aber ich gebe Ihnen noch ein bisschen Zeit, parallel eine Hälfte zuzuhören und mit der anderen vielleicht noch einige Fragen zu entwickeln. Und würde jetzt erstmal die Runde hier bitten, kurz der sich berufen fühlt, zu antworten. Aber einer wurde ja auch direkt angesprochen, deshalb würde ich erstmal gleich das Wort an Herrn Silbernagel geben.
Ja, danke schön, Frau Adenhaus. Und danke schön, Herr Töpper, für die Möglichkeit zu antworten. Also an der Schnittstelle würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich da sitze. Aber es ist natürlich letztlich eine Herausforderung, nicht nur für das Gymnasium, sondern für alle allgemeinbildenden Schulen, Berufsfähigkeit, Berufsreife, Ausbildungsreife, wie Sie es formuliert haben, zu erreichen. Und auch das Gymnasium, auch wenn in den Köpfen das sicherlich so drin steckt und wir manche Papiere veröffentlichen, wo drin steht, dass wir die Befähigung zur Bewältigung des Studiums vermitteln wollen, Studienreife, Studienbefähigung, Studierqualifikation, haben wir aber gleichermaßen ein zweites Ziel, eine zweite Säule, das ist eine vertiefte Berufsqualifikation, sodass also auch diejenigen, die das Gymnasium durchlaufen, auch bis zum Abitur hin, gleichermaßen in der Praxis passiert das ja auch einen Beruf natürlich einschlagen können, nicht sofort an die Uni gehen und dann den Beruf, sondern unmittelbar in die berufliche Ausbildung gehen können und dann die entsprechenden Qualifikationen auch dafür mitbringen. Beides steht auch in den Zielsetzungen. Also da müssen wir uns nicht für öffnen, das müssen wir im Blick haben, sage ich mal. Das ist das eine. Ich würde ganz gern auch zu der Frage von der Frau Weber noch eine Anmerkung machen. Stichwort Entschleunigung. Da kommt sofort bei mir das Stichwort G8, Schulzeitverkürzung in den Blick, wo das eine große Rolle spielt. Bildung benötigt Zeit. Sind wir uns alle einig? Und Bildung darf nicht, sind wir uns auch einig, nicht nur, weil Herr Nils noch mal sicherlich sehr deutlich darauf hingewiesen hat, ist etwas völlig anderes als Qualifikation, als Befähigung, bestimmte im Beruf notwendige Dinge mitzubringen. Und schon gar nichts hat Bildung etwas mit Verwertbarkeit zu tun. Auch da sind wir uns einig. Und interessanterweise wird die Diskussion ja um G8 auch sehr stark darum geführt, ob das notwendige Bildungsverständnis, es kann ja auch nur um Ansätze gehen, die diese Schule mit auf den Weg gibt. Weil Bildung ist ja kein Prozess, der mit 17, 18 Jahren aufhört, sondern ist ein lebenslanger Prozess. Und einer, der sagen würde, ich halte mich für gebildet, bei dem würde ich mal sagen, Junge, du sollst überlegen, was du da gerade formulierst. Ne? Also das kann ja nicht etwas sein, was irgendwo stagniert. Da muss sich Schule und natürlich auch eine Schulzeitverkürzung fragen lassen, ist nicht manches hier kontraproduktiv? Geben wir genügend Zeit, auch zur Distanzierung, zur Kritikfähigkeit da, wo im entsprechenden Alter dies möglich ist? Und interessanterweise, letzte Bemerkung, das ist, weil es ein eigenes Thema ist, sicherlich Schulzeitverkürzung, viele Jugendliche leisten selbst einen Beitrag zur Entschleunigung. Die sagen, wir wollen das gar nicht mitmachen, dass wir relativ schnell auf den Arbeitsmarkt kommen. Das war ja die ursprüngliche Vorstellung der Finanzminister 1981, als mal Schulzeitverkürzung andiskutiert wurde. 1981 und zum Teil noch früher, dass sie sagen, jetzt gehe ich ein Jahr ins Ausland. Jetzt mache ich ein Jahr was anderes. Die dokumentieren bei dem, was sie machen, dass sie sich diesem Beschleunigungsprozess möglichst zügig in eine berufliche Qualifikation hineinzukommen, möglichst schnell vielleicht auch das Studium durchzuziehen, gar nicht unterwerfen wollen. Das nur als Anmerkung. Danke.